Get Happy. Bewusster leben, zufriedener sein. Von und mit Kati Kleff.
Und ich sage hallo ihr Lieben, schön, dass ihr auch an diesem Freitag wieder mit dabei seid. Wie immer hoffe ich, es geht euch gut, dass ihr gut durch diesen Frühsommer startet und in diesem Moment an einem wohligen und schönen Ort seid. Ich spreche in dieser Folge mit Peggy Patschke. Peggy ist auf ganz unterschiedlichen Ebenen eine Kollegin von mir, die unendlich viele faszinierende Seiten hat und die mit ihrer Stimme, ihrer Sichtbarkeit und ihren Geschichten tief berührt. Sie ist 1970 geboren in Leipzig. Sie ist wie ich Radiomoderatorin, macht auch Fernsehen. Sie ist Autorin, Podcasterin, Seelsorgerin und wie viele andere Frauen in unserer Generation eine sogenannte Cycle Breakerin. Das heißt, sie ist diejenige in ihrer Familie, die das Unausgesprochene endlich laut ausspricht. All das, was unter den Teppich gekehrt wurde, in die Sichtbarkeit bringt. In ihrem aktuellen Roman Bis ans Meer widmet sie sich einem Thema, das schon oft eine Randnotiz in diesem Podcast war. Es geht um das sogenannte transgenerationale Trauma. Und zwar in diesem Fall ihr ganz persönliches. Sie erzählt in ihrem Buch von einer Familie, in der sich die Spuren von Krieg, Flucht und Verlust durch mehrere Generationen ziehen. Es geht um schmerzvolle Erinnerungen, die innerhalb jeder Familie weitergegeben werden, auch bzw. besonders, wenn nie darüber gesprochen wurde. Um die Wunden der Vergangenheit und darum, wie sie uns bis heute prägen. Welche enormen Auswirkungen Traumata haben, die wir selbst vielleicht gar nicht erlebt haben und welche Rolle dabei das Schweigen spielt, wie wir diese alten Muster durchbrechen können. Ich freue mich ganz besonders auf die Stunde mit Peggy Patschke. Hallo liebe Peggy.
Ich grüße dich und ich freue mich, dass ich in deinem Podcast bin. Ich höre so gern deine Folgen.
Erstmal vielen, vielen Dank. Ich bin so gespannt, Peggy, weil dieses Gespräch für mich auf zweierlei Ebenen ich großen Respekt davor habe, weil es für mich auch etwas ganz Außergewöhnliches ist. Zum einen habe ich noch nie mit einem Gast gesprochen und habe über einen Roman gesprochen, der aber natürlich auf wahren Begebenheiten basiert, über die wir heute sprechen. Und zum anderen hast du mich in einer Phase meines Lebens mit deinem Buch erwischt, die wahrscheinlich sehr viele Parallelen hat zu der Phase, in der du dieses Buch geschrieben hast oder auch zu der Reise, auf der du in den letzten Jahren unterwegs warst und auf der du wahrscheinlich immer noch bist. Wenn ich dich jetzt frage, wann hat deine Reise angefangen?
Das ist eine tolle Frage. Ich müsste fast sagen, gleich ganz am Anfang. Ich erinnere mich mit ein paar Flashbacks an mein viertes Lebensjahr, wenn man dann so Bilder hat. Ich sehe mich da mit meiner Mama spielen, Bilder malen, ja, so gut ich da schon was malen konnte. Und wir hatten gerade eine richtig schöne Zeit. Wir hatten so Rituale nach dem Essen, gemeinsame Zeit verbringen. Und ich war da in meiner glücklichen Kinderwelt. Und mit einmal war da, ich glaube, die Wissenschaft oder die Experten würden das nennen, so ein Stillface. Von jetzt auf gleich war diese warmherzige, tolle Frau, die toll singen konnte, die mich angelacht hat, die mit mir Spaß gemacht hat, komplett ausgewechselt. Guckte traurig, war wie eingefroren. Und das habe ich dann tatsächlich ganz, ganz oft immer, immer wieder in meiner Kindheit erlebt. Und natürlich kann ein Kind nichts damit anfangen. Du beziehst es auf dich, wunderst dich und leidest in gewisser Weise auch mit. Und ich habe dann so ein bisschen eine Zeit lang dieses Clown-Syndrom entwickelt, dass ich dachte, jetzt muss ich was Verrücktes machen, irgendwas, dass Mama wieder lacht. Und insofern lautet die Antwort auf deine Frage, das Thema hat mich schon immer begleitet. Und es ist mir natürlich erst im Laufe meines Lebens und tatsächlich auch erst so ab der zweiten Lebenshälfte wirklich bewusst geworden, was da alles so dahinter steckt.
Mhm. Da hast du schon eine sehr eindrucksvolle, ein sehr eindrucksvolles Bild abgegeben von einer Essenz von Komplextrauma, dass wir als Kinder eben überhaupt nicht verstehen, wenn Eltern von einer Sekunde auf die andere so ein Silent Treatment gehen oder plötzlich ja einfach jemand ganz anders ist, also niemand mehr, an den wir andocken können. Wir sind Kolleginnen, du kommst vom Radio, du machst immer noch Fernsehen und ich habe hier schon häufiger die waghalsige Theorie geäußert, dass viele in der Unterhaltungsbranche, egal ob sie Schauspieler oder Kabarettisten sind oder Moderatorinnen wie du und ich, irgendwie so irgendwann in ihrer Familie mal für Ausgleich gesorgt haben, indem sie in ihre Entertainer-Anteile gegangen sind. War das bei dir so?
Ja, das unterschreibe ich zu 100%. Ich habe auch noch einen Bruder, der ist 7 Jahre älter, einen größeren Bruder. Der hat es ganz anders gelöst. Der hat sich wirklich frühzeitig abgekapselt. Der hat auch so ein bisschen den Zugang zu Gefühlen abgekapselt, sich von der Familie abgekapselt. Das ist teilweise noch bis heute so. Und ich habe tatsächlich immer überlegt, wie ich, wie gesagt, die Mama wieder zum Lachen bringen kann oder wie ich ein bisschen für Harmonie in der Familie sorge, dass es allen gut geht. Und das ist schon gleich wieder eine kleine Gefahr. Gerade, ich behaupte jetzt mal, im Frauenleben, wir Frauen, wir neigen ja auch dazu, uns zu kümmern. Wir haben da irgendwie so ein Kümmergen, gerade wenn wir auch noch Kinder bekommen haben. Das hat die Natur wahrscheinlich so eingerichtet. Und dann ist die Grenze relativ schnell da, dass du dich am Ende des Tages fast nur noch um die anderen und die Emotionen und die Gefühle der anderen kümmerst. Und das ist wahrscheinlich ja auch normal. Wenn man so einen Fall hat, wie ich es jetzt beschrieben habe, mit 4, 5, 6, erlebst du das als Kind, du kannst es nicht einordnen. Aber Kinder sind ja noch in einem Alter, wo sie ja nur überleben, indem sie empathisch ihre Umwelt scannen. Die Eltern, lachen die, gucken die ernst, schimpfen die gleich mit mir. Das heißt, wir Kinder sind ja unglaublich empathisch und das ist zwar einerseits eine Überlebensstrategie, aber wenn du es dann übertreibst in deinem Leben, und ich glaube, ich habe das dann auch zu weiten Teilen übertrieben, dann merkst du irgendwann deine eigenen Gefühle und Grenzen nicht mehr. Du kümmerst dich eigentlich nur im Außen um die anderen. Und tatsächlich ist auch mein Berufswunsch so entstanden, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, aus diesem Wunsch heraus, die anderen ein bisschen fröhlich zu machen. Da gibt es auch noch eine ganz einschneidende Szene, die ich vor Augen habe, die mit meiner Großmutter auch noch zu tun hat, die im Buch vorkommt. Und dann wollte es aber auch das Schicksal so, dass ich recht früh als Kind in ein Hobby reingegangen bin. Die Eltern wollten mich sozusagen weghaben von der Straße und ich war auch sofort einverstanden, weil ich das ganz toll fand. Ich bin in einen Chor gegangen, in einen Kinderchor. Das sind so die kleinen Mäuse, die man überall im Fernsehen sieht, wenn Stars auftreten und man braucht ein paar Kinder für Weihnachtssendungen. Dann sind wir da mit und haben dann Costa Cordalis begleitet und wie sie alle hießen. Und da hatte ich dann auch noch mal eine Situation, wo ich recht früh gemerkt habe, diese Welt, wo Scheinwerfer sind, wo alle strahlen, wo es Applaus gibt, wo du mit deinem Gesang jemanden eine Freude machen kannst. Die erste Reihe strahlt dich an und hat einen schönen Tag, eine schöne Zeit. Da habe ich gemerkt, das ist toll. Also so kannst du Menschen glücklich machen. Und der Weg war dann aber sehr stringent. Ich habe dann nicht nachgedacht, ob ich Sängerin werde. Als ich da in dem Kinderchor war, ich habe recht früh gedacht, die anderen haben garantiert eine viel bessere Sopranstimme. Aber ich durfte mal ganz kurz mit in so ein Tonstudio bei einer Schallplattenaufnahme und durfte diesen Meistern da über die Schulter gucken. Und als ich die Männer dort gesehen habe mit diesen tausenden Reglern, mit dem Rotlicht, mit den Kopfhörern und mein Kinderkopf sagte, du kannst dann den ganzen Tag Musik hören, bei der Arbeit wirst du dafür bezahlt, habe ich gedacht, das ist es. Und so entstand eine Kombi, dass ich dann auch zum Glück recht früh wusste, wo ich hin will, in die Medien.
Was ja auch eine Riesenkompetenz mit sich bringt und ja auch dazu geführt hast, dass du einfach eine total erfolgreiche Karriere hingelegt hast, lange auch Dinge getan hast, die einfach total Spaß machen. Das ist ja auch ein super schöner Beruf, den wir machen.
Absolut.
Schwierig ist es immer nur dann, wenn es so das Einzige ist, sowas zumindest bei mir. Also wenn wir so komplett damit identifiziert sind und eben auch so abhängig vom Feedback von außen. Ne?
Ja, und du merkst es ja gar nicht, weil in meinem Fall auch, so wie bei dir vielleicht, man ist ja in den Traumberuf gestartet. Ja, und das ist eine abwechslungsreiche Arbeit. Das machst du eben nicht von 9 bis 17 Uhr, wo du immer die gleichen Abläufe hast. Du triffst spannende Menschen und insofern ist mir das auch lange nicht aufgefallen. Da hast du recht. Und da haben wir auch eine Parallele außer dem Beruf. Auch bei mir war das so, dass das Hauptding war in meinem Leben. Und tatsächlich hätte ich das damals auch so formuliert. Ich will auch gar nichts anderes. Heute weiß ich warum. Warum ich mich da recht erfolgreich geduckt habe, auch mal mich um mein Privatleben zu kümmern. Da war scheinbar irgendwo was, da wollte ich nicht hingucken. Und da war das mit dem Beruf wesentlich einfacher. Das hat Spaß gemacht. Ich entwickelte dann mit der Zeit so meine Bereiche, wo ich das Gefühl hatte, da bin ich stark, da fühle ich mich wohl, da kann ich auch was bewirken. Und da war ich erstmal ganz gut aufgehoben.
Mhm. Halleluja, hochleben diese Persönlichkeitsanteile, die uns so stabilisieren und unser Überleben sichern. Also ich feiere die heute stark, aber ich bin auch froh, dass sie nicht mehr allen Raum einnehmen.
Ja.
Bevor wir diese Brücke in deinen persönlichen Werdegang wieder zurückschlagen, erzähl uns mal ein bisschen die Geschichte von Frieda und Erika und Karl. Das sind nämlich deine drei Protagonisten aus deinem Erstlingsroman, muss man sagen. Es ist nicht dein erstes Buch, aber dein erster Roman, Bis ans Meer. Du erzählst die Geschichte im Grunde genommen deiner Großeltern und deiner Mutter in Kinderjahren rund um den Zweiten Weltkrieg und um das Naziregime.
Genau, ich erzähle im Grunde das, was wir jetzt in diesen Tagen auch historisch gerade so als Gedenktag begehen. 80 Jahre ist es her, dass der Krieg geendet ist. Erzähle ich ganz bewusst mal nicht in einem Sachbuch oder in einer tiefen Recherche über die Nazizeit. Ich versuche es wirklich mal komplett auf der persönlichen Ebene zu erzählen. Was ist in den Seelen der Menschen passiert? Klar muss man immer den Kontext bedenken. Wir wissen alle, warum der Krieg ausgebrochen ist und Deutschland die Länder überfallen hat und dann kam irgendwann die Riesenwelle zurück. Aber letzten Endes müssen solche schlimmen Dinge natürlich auch die zivilen Menschen den gesamten Preis mit bezahlen. Und ich habe festgestellt, dass Kriege, die treffen eben nicht nur Ziele, sondern die treffen ja vor allem Menschen und Familien, da ganz besonders auch Frauen und Kinder. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, auch in den heutigen Krisen, dass Frauen und Kinder da manchmal den höchsten Preis bezahlen in solchen Konflikten. Daher persönliche Geschichten, aufgehangen an den Originalbegebenheiten im Leben meiner Großeltern. Und du hast es gefragt, also die Frieda, das ist meine Großmutter, 1906 in Schlesien geboren. Das war eine junge Frau, die hatte auch Träume, die war musikalisch begabt, die hatte gerade ihre große Liebe, den Karl, kennengelernt, lief gern Schlittschuh und wollte Kind und Haus und vielleicht mal reisen bis ans Meer. Deshalb habe ich mir dann später diesen Buchtitel auch ausgesucht. Das war ihr Lebenstraum. Aber dann kam eben der Zweite Weltkrieg. Und das kennen wir auch vielleicht heute noch, vielleicht nicht in dem Ausmaß, aber dass von jetzt auf gleich alles anders ist. Und auch für Karl war Frieda die große Liebe. Und er hatte dann das Glück, dass er noch relativ lange daheim in Anführungszeichen bleiben durfte. Er war Mechaniker, Flugzeugmechaniker. Das heißt, die haben den dann auf dem Fliegerhorst eingesetzt, dass er die Jagdbomber reparieren musste. Das war dann sein Kriegsdienst. Aber am Schluss musste auch er an die Front. Gemeinsam mit dem mittlerweile heranwachsenden Sohn, die berühmten 16-jährigen Jungs, die dann noch als Kanonenfutter losgeschickt wurden. Und deshalb wurden die beiden dann getrennt in Schlesien, in der alten Heimat, haben sich durch den Krieg verloren. Und Frieda ist dann in einer Nacht- und Nebelaktion, wie damals eben die meisten Frauen, die da noch zurückgeblieben waren in den ostdeutschen Gebieten, bei minus 30 Grad mit dem Allernötigsten, drei Pullovern übereinander, einer Tasche, ist sie dann mit ihrer jüngsten Tochter Erika, die war da 10, aufgebrochen durch Eis und Schnee. Die Bilder, die kennen wir alle, die haben wir im Kopf von den Dokumentationen. Und da ging dann wirklich ein Abenteuer, aber auch eine Erfahrung von Gewalt und ganz, ganz heftigen Dingen los. Ja, das sehe ich auch ein bisschen als Film immer in meinem Kopf vor mir. Und der Frau ist dann eine Menge passiert, aber sie war für mich trotzdem, wenn ich da reingucke, in diesen Zeitabschnitt eine Heldin, wie alle Mütter irgendwie. Sie haben versucht weiterzumachen, ihre Kinder durchzubringen. Und man darf nicht vergessen, nach 45 war das ja nicht zu Ende. Sondern die sind dann, in dem Fall jetzt meiner Vorfahren zum Beispiel, die sind angekommen in einer neuen Heimat, wo sie nicht willkommen waren. Auch wieder Parallelen zu heute. Die waren verschrien als die Fremden. Im Falle meiner Vorfahren, die hatten so einen schlesischen Dialekt. Da sagte man dann in Mitteldeutschland oder woanders, wo die angekommen waren, ach, das sind die Polen, ja, die wollen wir nicht hier. Wir haben selber unsere Not, wir haben nichts zu essen, wir haben keine Wohnungen, wir haben keine Arbeit. Und dann begann der nächste Kampf. Und diese Frau hat das alles durchgestanden mit einer Sache, die brauchen wir alle, wenn wir in Krisen sind, egal wie groß oder wie klein die sind, indem du, und deshalb nimmt die Liebe in meinem Buch auch einen großen Anteil an, du brauchst ein Ziel, für das du das machst, eine Hoffnung, ein Lichtblick. Und die Frieda, die hat dem Karl und andersrum bei der Trennung versprochen, egal was hier passiert, wir müssen uns wiederfinden, wenn wir überleben. Die Liebe muss überleben als Familie und wir wollen unsere Reise bis ans Meer machen. Mhm. Und das war der Leitstern.
Diese Flucht, die du da sehr, sehr eindrucksvoll schilderst, das war tatsächlich eine Passage, ich habe das Buch als Hörbuch gehört, die musste ich in kleinen Portionen hören, weil das wirklich sehr unter die Haut geht. Und jetzt verrate ich einen ersten kleinen, gebe ich einen Spoiler frei, den ich am Anfang schon gesagt habe. Interessanterweise beschäftige ich mich aktuell genau mit dieser Zeit und ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe da so ein bisschen geschlafen. Also mir war auch nicht bewusst, was nach 45, also gerade diese Zeit 45 bis in die 60er Jahre, welche barbarischen Torturen Frauen ausgesetzt waren in diesem Land und auch was Frauen auch gerade zum Kriegsende, dein Roman spielt auf unterschiedlichen zeitlichen Ebenen, einmal zu Kriegsbeginn, dann zu Kriegsende und natürlich dann die Figur der Jetztzeit, die ja irgendwann festgestellt hat, ich trage hier irgendwas in meinem ganzen Bindungsverhalten, in meinen Beziehungsmustern, das gehört vielleicht irgendwie gar nicht zu mir, da kommen wir noch drauf zu sprechen.
Die Enkelin, genau. Mhm.
Die Enkelin, nämlich die Tochter von Erika und die Enkelin von Frieda. Diese Zeit und was Frauen da in Wahrheit geleistet haben, ausgehalten haben, aufgebaut haben, ertragen haben, ist doch so wahnsinnig augenöffnend in dieser Zeit, wo wir endlich anfangen, über Trauma zu sprechen. Also wenn man sich das einfach mal, wenn man sich wirklich darauf einlassen kann und das auch an sein Herz lässt, was das eigentlich bedeutet hat, dann hat man nicht mehr viele Fragen, finde ich.
Absolut. Und du hast noch einen Punkt mit dabei jetzt in deinen Gedanken. Das ärgert mich auch heute noch, dass sehr, sehr schnell die historischen Leistungen von Frauen unter den Teppich gekehrt werden. Also wir kennen das ja auch von wissenschaftlichen Erfindungen. Irgendwie tauchten dann manchmal Männernamen dann am Ende des Tages auf. Eine Frau hatte da vielleicht einen großen Anteil einer wissenschaftlichen Erfindung. Und ich finde auch in dieser historischen Geschichte, unserer deutschen Geschichte, ist das ganz verrückt, weil diese Frauen, auch Frieda würde ich dazu zählen, selbst schon vor dem Krieg war das aus meiner Sicht, ohne dass es das Wort damals schon gab, eine emanzipierte Frau. Also die hatte schon, die wusste, wie sie ihre Dinge tut. Und innerhalb des Krieges und kurz nach dem Krieg waren das Frauen, die haben das alles alleine gewuppt. Die mussten das auch wuppen. Ja, die Männer waren ja auch weg. Und dann, wenn wir den kleinen Sprung machen in die nächsten Jahre danach, ist irgendwann in den 50ern aber was Verrücktes passiert. Diese historischen Leistungen gerieten in Vergessenheit und die Männer haben auch wieder, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, wirtschaftlich oder auch sogar in den Familien die Macht übernommen. Ich habe kürzlich gelernt von einer Kollegin, einer Journalistin, dass tatsächlich, ich habe mich dann gefragt, warum, die waren doch dann schon so emanzipiert im Grunde, ne? Die mussten ja arbeiten in den Kriegszeiten, warum dann plötzlich gerade im westdeutschen Teil die Frauen wieder am Herd waren irgendwann in den 50ern. Ich habe dann gelernt, dass denen dann auch wirklich gekündigt wurde, weil man dann wieder die Männer einstellen wollte und die Männer dann auch mitreden durften, ob die Frau arbeitet oder nicht. Ja, ich will da nicht so weit wegschweifen, aber das ist für mich auch so ein Punkt. Und ja, was haben diese Frauen gemacht beim Stichwort Traumata? Die haben weitergemacht. Das ist nicht wie heute, dass wir eine Therapiemöglichkeit haben oder dass man dann viel drüber redet und sich das Herz ausschüttet. Erstmal mussten die Hand anlegen, die mussten klassisch erstmal sich um die Wohnung, um das Kind und um die Arbeit kümmern. Und ich habe tatsächlich beim Schreiben auch andere Familien und Frauen in meinem Alter interviewt oder dort, wo es noch möglich war, die Mütter oder sogar mal eine Großmutter. Das heißt, ich habe in andere Familien versucht, auch reinzugucken fürs Buch. Und da höre ich das überall ähnlich, dass dann auch viele gar nicht mehr über diese schmerzliche Zeit gesprochen haben. Die haben das irgendwie weggepackt aus verschiedenen Gründen. Weil wenn man drüber redet, tut's auch wieder weh. Und man muss eben auch weitermachen. Und was ganz interessant ist, das ist auch oft so bei Holocaust-Überlebenden aufgefallen, wenn sie denn dann mal gesprochen haben über das Schlimme, was ihnen passiert ist, interessanterweise fiel es ihnen dann leichter, sich Fremden oder Journalisten oder dritten oder vierten Personen irgendwann mal anzuvertrauen, aber nicht den Allernächsten, den Kindern oder dem Ehemann. Und das finde ich auch eine spannende Sache, wie man oder die Frauen in dem Falle das dann erstmal weggepackt haben. Nur die tricky Sache ist, das ist nicht weggepackt. Das ist schleichend in uns und meine These eben, in den Generationen wird es dann eben weitergegeben. Ne? Ist ja auch epigenetisch ein bisschen untersucht. Die Traumata, die sind quasi infizierend, die sind ansteckend, wenn die nicht geheilt werden.
Das ist das Schöne in der Zeit, in der wir leben, dass das nicht mehr in Frage gestellt wird, sondern dass die, wie du schon sagst, die Epigenetik davon ausgeht, 3 bis 4 Generationen. Ich habe jetzt schon auch 50 Generationen gehört.
Oh Gott.
Ich glaube auch sowieso, dass wir sowohl Männer als auch wir Frauen, also ein kollektives transgenerationales Trauma aus irrsinnigen Zeiten wie Hexenverbrennung und so irgendwie in uns tragen. Und wahrscheinlich geht es noch viel weiter zurück. Kurze Anmerkung an dieser Stelle, wer sich für diese Thematik nach Peggys Buch noch mehr dafür interessiert, meine Therapeutin hat mir jetzt ein Buch empfohlen, das ist ein Sachbuch, das heißt Wolfszeit. Und so wurde diese Zeit genannt nach 45 bis Mitte der 50er Jahre, weil, und da möchte ich jetzt nicht zu tief einsteigen, die Frauen in Deutschland Opfer von sexualisierter Gewalt geworden sind durch polnische Offiziere, russische Offiziere, amerikanische Offiziere. Also sie sind praktisch wie die Wölfe über sie hergefallen, während die Frauen, die bekannten Trümmerfrauen, dieses Land wieder aufgebaut haben, weil ja Männer keine mehr da waren. Ich glaube, in Berlin waren es 9000 Männer und 27.000 Frauen.
Wahnsinn. Ja. Wichtiger Punkt. Also spielt auch in meinem Buch eine Rolle, diese sexualisierte Gewalt. Ich glaube, dass das was ist, also wie sollst du da weitermachen, ne? In einer gesunden Art und Weise.
Ja, wenn du nicht abgespalten bist. Also das Gehirn hat ja diese große Gabe zu dissoziieren und das alles von uns fernzuhalten. Und das ist ja auch ein guter Mechanismus.
Ja.
Düster wird es dann, wenn Frauen unserer Generation dann immer noch was in den Zellen tragen. Wie hast du deine Großmutter empfunden und deine Mutter, sowohl als Kind als dann auch später als junge Frau?
Naja, natürlich hat mich meine Großmutter von vornherein fasziniert und ich habe die auch sehr geliebt. Sonst wäre vielleicht auch dieser Funke nie so stark in meinem Kopf gewesen, dass ich auch viel über sie nachgedacht habe, recht früh gedacht habe, die ist so spannend und die hat noch so viele Geheimnisse, die ich wahrscheinlich alle nicht weiß. Ich sehe das nur in ihren Blicken. Da muss ich mal nachforschen und für diese tolle Frau muss ich mal ein Lied schreiben oder einen Film machen oder ein Buch. Das habe ich mir schon als Kind kurz gedacht und habe das aber dann vergessen und dann eben Jahrzehnte später mich erinnert und habe es jetzt tatsächlich auch getan. Wie habe ich sie erlebt? Das war einerseits die ganz warmherzige, tolle Großmutter, die mir wirklich die Gute-Nacht-Geschichten vorgelesen hat, mir ihre Schneekugel geschenkt hat und die ich sehr, sehr verehrt habe. Die konnte auch toll singen. Und gleichzeitig hatte sie eine ganz große Traurigkeit in ihrem Blick, in so eine Sehnsucht. Und so würde ich unsere Frauen in unserer Familie und das, was ich als Atmosphäre wahrgenommen habe, auch beschreiben. Ich hatte warmherzige, liebevolle, ja, in dem Fall Mutter und Großmutter, Frauen vor mir. Aber es lag immer eine Riesenschwere, eine Riesensehnsucht im Raum, in der Luft, die ich mir eben erstmal nicht erklären konnte. Und als ich dann älter wurde, hat es mich ehrlich gesagt auch fast wütend gemacht. Ich habe dann irgendwann gedacht, warum muss ich mir immer diese Kriegsgeschichten anhören von meiner Mama? Warum trägt die so einen großen Schmerz mit sich? Heute weiß ich das. Sie hat als Kind den Krieg erlebt. Wie sollte die das als Kind in irgendeiner Form verarbeiten? Sie war in einer ohnmächtigen Position als Kind.
Jahrgang 34.
Jahrgang 34. Die war also 10, als dieses ganze Drama losging. Und als Pubertierende habe ich mir aber trotzdem gesagt, das schmerzt mich jetzt so sehr, wenn ich sie erlebe. Warum ist das bei ihr so stark und dass sie auch jeden Tag darüber reden muss? Und warum ist ihr das überhaupt passiert? Und warum erzählt sie mir das auch so stark weiter? Da habe ich erstmal mit Wut reagiert. Und dann natürlich irgendwann mit so einem, was man in der Pubertät ohnehin macht, mit so einem Einschlag, dass ich mir gesagt habe, so, ich werde komplett anders. Ich führe ein ganz anderes Leben als meine Mutter, die sich dann dennoch für die Familie und aufopfernd kümmern um Familienmitglieder entschieden hat, für eine lange Ehe, für Kinder. Da habe ich gedacht, bei mir wird es alles anders. Ich mache mein Ding, möglichst selbstständig und allein, Beziehung, mal gucken. Ich hatte da überhaupt keine Vorstellung, so wie andere in ihr Leben gehen und sagen, irgendwann mal mache ich mal Pläne. Ja, ich weiß, ich bin ein Familientyp, ich möchte mal Kinder haben. Dies und das, das gab's bei mir nicht. Bei mir war das mit dem Beruf klar und das war's. Und ich wollte also ganz anders werden, bis man natürlich, das ist immer der Gag im Schicksal, ne, irgendwann merkt, haha, ich mache genau ähnliche Dinge und vor allem entwickle ich plötzlich Ängste und seltsame Verhaltensweisen. Und ich habe ja scheinbar auch einen Sack voller Probleme. Was ist denn das? Wo kommt denn das her? Denn du hast gesagt, ich bin 70 geboren, ich bin zu Friedenszeiten aufgewachsen, ich hatte ein Hobby, ich hatte Freunde, ich hatte den Start in meinen Traumberuf. In meinem Leben war nichts Traumatisches, in Anführungszeichen, passiert. Keine Gewalt, ich hatte eigentlich ein liebevolles Zuhause. Ich hatte keine Dinge auszustehen, aber ich kämpfte trotzdem mit Panikattacken. Ich wurde recht früh magersüchtig. Ich habe bestimmte Blockaden gehabt. Ich habe das auch mal in deinem Buch mal mitbekommen, dass du da, glaube ich, auch eine Parallele hast. Ich habe mich immer einsam und ganz, ganz allein auf dieser Welt gefühlt. Aber ich kann ja nicht erklären, warum. Es war nur seit Anbeginn in mir dieses Gefühl. Und dann natürlich, als man dann als 20-Jährige, 30 überlegt hat, okay, jetzt hast du einen Mann kennengelernt und der fragt dich, ob ihr heiraten wollt, ob ihr Familie haben wollt. Irgendwas stimmt nicht mit mir. Ich habe gemerkt, dass ich Beziehungsängste hatte, dass ich nicht beziehungsfähig war. Und ich habe dann entweder, das kennst du vielleicht, Trick 17 gemacht. Ich habe mir die Männer ausgesucht, wo es sowieso in irgendeiner Form nicht möglich war, eine gute, gesunde, langfristige Beziehung eingehen zu können und zu leben. Oder, das war eigentlich vorrangig mein Dreh, ich habe dann frühzeitig selber beendet, bevor es überhaupt richtig eng werden konnte. Und dass das so ist, ist mir verdammt spät aufgegangen.
Also, ich werde jetzt im November 52 und ich habe das bis vor kurzem so gemacht.
Siehst du?
Also, genau. It's a long way to the top if you want to rock and roll. Wie alt warst du denn, als es dir aufgegangen ist?
Naja, ich habe das natürlich dann gespürt, als ich dann so Mitte, Ende 30 war, habe ich plötzlich gedacht, Moment mal, ich habe das Gefühl, hier wiederholen sich Dinge.
Ah, mega. So. Mehr geht ja nicht. Das ist ja wunderbar.
Und habe mir dann zum ersten Mal, ohne dass ich jetzt schlaue Bücher gelesen habe, habe ich dann mal nachgedacht, was suche ich mir denn so für Männertypen aus? Gibt es da viele Überschneidungen? Oder mache ich immer die gleichen Spiele in einer Beziehung, damit es möglichst am Ende auseinandergeht? Und da ging das so los mit den Fragestellungen. Aber ihr habt das mal in einem Podcast so schön gesagt, das Zauberwort heißt langsam. Das ist ein ganz, ganz langsamer Prozess. Ja. Und das muss so tröpfchenweise irgendwie einsickern in dich und dein Bewusstsein.
Mhm. Okay. Also du bist eine junge Frau und du hast so viel Bewusstsein schon Mitte, Ende 30, dass du denkst, irgendwie der gemeinsame Nenner, hier bin ich. Mhm. Was ist da los? Und dann hast du dich auf die Suche begeben und hast Neugierde mitgebracht und hast zumindest mal die erste Tür geöffnet.
Ja.
Es ist ja dann nicht so, zumindest war es bei mir noch so, dass ich lange immer noch gedacht habe, nein, ich muss einfach nur andere Partner finden, dann ist es alles gut. Und am Ende habe ich mir immer meinen Vater gesucht, ehrlich gesagt.
Okay.
Und habe auch alte Muster immer wieder, wieder gelebt. Wie ging dann dein Weg weiter?
Ich habe dann aber auch nochmal Schleifen gedreht. Also bei mir war nicht ab dem ersten spannenden Bewusstseinsmoment oder der ersten spannenden Frage, die ich mal an mich selber gerichtet habe, da war dann nicht der straighte Weg ins Beobachten und Nachdenken und Analysieren, geschweige denn mir vielleicht mal professionelle Hilfe zu holen und mal Fragen zu stellen, sondern ich habe es genau in die andere Richtung gemacht. Ich habe gedacht, ich muss einfach nur mehr Gas geben in meinem Berufsleben, mich weiter ablenken und das Tempo erhöhen. Und das habe ich dann auch gemacht, habe dann noch mehr Jobs angenommen und habe mich überschlagen. Ich war dann mittlerweile aus einer Beziehung Mama geworden und habe mich auch da bewusst fürs Alleinerziehende entschieden. Verrückt eigentlich, wenn ich heute so drüber nachdenke. Ich habe nicht das Wagnis gewagt, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, das mal auszuprobieren, ob das funktionieren würde. Ich habe mir natürlich große Vorwürfe gemacht bei der Entscheidung, weil ich dachte, kann ich das jetzt nur für mich entscheiden? Oder nehme ich dem Kind den Vater weg? Ich bin aber wirklich bewusst aus der Beziehung raus und habe dann alleinerziehend mein Kind viele Jahre großgezogen, habe noch mehr Jobs gehabt, ich bin gependelt, fast täglich, am Wochenende gearbeitet und. Und dann kam aber erst mal eine Notbremse. Dann bin ich wirklich richtig zusammengeklappt. Mhm. Es kamen noch so ein paar andere Dinge. Ich war ein zweites Mal schwanger. Ich habe ein Kind verloren und habe meine allerbeste Lebensfreundin verloren an einer heftigen Krankheit und habe die im Hospiz begleitet. Und dann hat die wirklich in dem letzten Moment zu mir gesagt, und du passt aber schön auf dein Glück, ja? Versprichst du mir das? Kriege ich jetzt gleich wieder so ein bisschen Gefühle, wenn ich so an diesen Moment denke. Und ich habe ihr das versprochen. Und da ging es dann eigentlich erst los, dass ich Anzeichen gemerkt habe, auch mittlerweile so Burnout-Anzeichen an mir und depressive Verstimmungen, dass ich dann wirklich eine Notbremse gezogen habe und mich dann auch ohne Bezahlung erstmal ein Jahr aus dem Job rausgenommen habe und auf eine erste heilsame Reise begeben habe. Aber diese erste heilsame Reise, da habe ich immer noch nach Antworten im Außen gesucht. immer noch nicht in mir oder in meiner Familiengeschichte. Ich bin so ein bisschen rumgefahren und habe zunächst privat und später habe ich das dann auch verschriftet für ein Buchprojekt, Menschen gefragt, die ganz unten waren, nachdem sie vielleicht vorher ganz oben waren und wie die aus diesem Loch wieder rausgekommen sind. Und habe mir gedacht, das frage ich mal Leute, die ich privat kenne. Ich frage das vielleicht mal ein paar Prominente, die ich durch die Arbeit kenne und sehr schätze, wo ich das auch mal mich trauen kann. Und die haben mir dann auch wirklich geantwortet und ich habe mir das alles notiert und es gab so ein paar erste kleine Helferlines aus diesen Gesprächen, die ich dann auch praktiziert habe. Ich weiß nicht, diese eine Technik ist wahrscheinlich bekannt, Briefe an sich selber zu schreiben, dass man einfach mal los wird, mal rauslässt, schwarz auf weiß auf Papier. Das hat mir sehr geholfen. Ich habe dann den letzten Brief so geschrieben, dass ich mir Wünsche an mich selber formuliert habe, wie ich mich in 1, 2 oder 3 Jahren gerne fühlen möchte, wo ich da sein möchte in meinem Leben mit mir selber. Und habe diesen Brief dann frankiert und an mich adressiert, habe diesen Brief einem sehr guten Freund gegeben, das kann ich nur empfehlen, und dem gesagt, bitte schick diesen Brief in 1,5 Jahren, ungefähr, früher nicht, an mich ab. Mhm. Und der kam dann auch irgendwann an. Sehr, sehr spannend dann, wenn man das dann liest und analysiert, ist in der Zwischenzeit was passiert. Und ein Ding, das würde ich auch gerne den Hörern und den Hörerinnen mal weiter sagen, hat mir der Walter Kohl verraten, das ist der älteste Sohn vom Altkanzler. Mhm. Und das war erstmal gar kein Rat. Der hat mich was gefragt. Der hat gesagt, okay, ich verstehe das Problem. Da haben wir uns noch gesiezt. Sagen Sie mir mal, Frau Patschke, was sind denn so die 3 wichtigsten Freundschaften im Leben, wenn Sie das mal so formulieren müssten? Die 3 wichtigsten Beziehungen, die wir so brauchen, um überhaupt zu überleben und glücklich zu sein und Kraft zu haben? Habe ich überlegt und habe dann so aufgezählt, naja, die Freundschaft, also die Beziehung zu anderen Menschen. Zweitens, also ich spreche jetzt mal für meinen Fall, die Beziehung zu Gott oder das Vertrauen ins Leben, dem Universum. Jeder hat ja da eine andere Vorstellung, dass man da nicht ganz alleine ist, dass man einen gewissen Schutz hat. Und drittens, die Freundschaft, vielleicht auch, sagen wir mal, so eine gewisse Selbstliebe zu mir selber. Und dann hat er geschwiegen und dann hat er mich so angeguckt, wie du mich jetzt anguckst und hat nur so ganz leicht geschmunzelt. Und hat dann irgendwann so zu mir gesagt, okay, sehr, sehr spannend. Sie haben da eine sehr interessante Reihenfolge. Mhm. Und da hat es dann erst Klick gemacht bei mir, in diesem Moment. Die Peggy, die hat da zwar ganz viel gemacht und getan und viele Ziele für sich erreicht, aber die hatte sich komplett verloren oder vielleicht noch nie wirklich selber in sich reingehört. Und da ging dann eigentlich erst der Moment los, dass ich gesagt habe, nach dieser Reise ins Außen musst du wirklich mal richtig in dich hören und vielleicht ist da auch irgendwas schon in deiner Familie, da war doch diese Schwere immer früher, die du bei den Frauen vor dir wahrgenommen hast, da musst du mal nachhaken.
Was ja ganz interessant ist, ist, dass obwohl deine Mutter so viel über den Krieg gesprochen hat, was dir ja auch, das spürt man auch in dem Buch, wenn du praktisch in der Jetztzeit schreibst, dass sie dir teilweise richtig auf die Nerven gegangen ist auch und da eine hohe Spannung war und du auch richtig aggro geworden bist, was ich auch total gut verstehen kann. Aber trotzdem sind essentielle Dinge nie ausgesprochen worden. Also was war das, was unter den Teppich gekehrt wurde? War es der Schmerz deiner Großmutter, die Ängste, die damit verbunden waren?
Ja, also es war auch natürlich die Trennung der Familie und ohne jetzt das ganze Buch komplett schon zu erzählen, aber die haben sich verloren, sind aber nicht gestorben, haben alle den Krieg überlebt, waren aber immer noch irgendwie verloren. Der eine wusste nicht, wo der andere ist und da gab es ja diese Geschichte nach 45, dass die Menschen sich gegenseitig mit dem DAK-Suchdienst gesucht haben und tatsächlich haben die sich durch so eine Benachrichtigungskarte gegenseitig gefunden. Und mittlerweile war meine Großmutter also durch umgeleitete Züge und die Flucht durch einen komischen Zufall in der sowjetischen Besatzungszone gelandet, obwohl sie eigentlich nach Bayern sollte, und war plötzlich in Halle, ja, im heutigen Sachsen-Anhalt. Und der Großvater, stellte sich heraus, war in dem Westdeutschland gelandet, im späteren Westdeutschland in Hamburg. Und die haben aber irgendwie nicht zueinander gefunden. Und als Kind habe ich wahrgenommen, dass es da ja eine Großmutter gibt, die in meiner Nähe ist, in meiner Nähe bei meiner Familie lebt. Und da gibt es noch einen Großvater im Westen. Und als Kind habe ich auch verstanden, okay, Ost-West, hier gibt es auch eine Mauer, wir haben hier auch ein politisches Problem. Aber mir wurde immer erzählt, die haben sich ja 45, 46, 47 irgendwann wiedergefunden. Und da habe ich mich dann irgendwann, als ich so weit denken konnte, dann gefragt, warum haben die nicht alles versucht? Angeblich haben die sich doch so geliebt, um zueinander zu finden. Und diese wahren Gründe dafür, die habe ich tatsächlich erst während der Buchrecherche für mich anhand von Dokumenten, Nachfragen, Briefen, die ich gefunden habe zwischen den beiden, für mich wirklich real recherchieren und klären können, weil da wurde in unserer Familie nicht drüber gesprochen. Meine Mama hat immer gesagt, meine Eltern haben sich so doll geliebt, das war das Schicksal und keiner kann was dafür, auch der Großvater nicht. Also über die Trennung der Familie wurde nicht richtig kommuniziert bei uns. Und ich erzähle das deshalb jetzt diesen Punkt so ausführlich, weil da ist bei mir unbewusst, das weiß ich heute, immer auch die ganze Zeit schon als Kind so eine Wut gewesen auf diesen Mann, auf diesen Großvater. Der hat doch garantiert die Großmutter dann nach dem Krieg vor Mauerbau hier im Osten zurückgelassen. Warum hat er sich nicht mehr angestrengt, die Familie zusammenzukriegen?
Das ist ein interessanter Punkt, was Männerbild dann später angeht, was sich daraus formen kann. Ja. Welches Männerbild ist daraus entstanden, wenn du heute zurückblickst, das analysierst?
Wenn ich das ganz platt sagen würde, behüte dich, also schütz dich vor Männern. Männer sind eine Gefahr, weil sie können dich in eine Gefahr bringen. Sie können dir den größten Schmerz zufügen. Und du bist auf der sicheren Seite, wenn du dich davor abschottest.
Man kann sich nicht auf sie verlassen.
Man kann sich nicht auf sie verlassen. Sie verlassen dich vielleicht, obwohl sie dir vorher gesagt haben, dass diese Liebe ewig hält. Ich hatte kein Vertrauen in Männer. Und praktisch habe ich es dann eben so gemacht, dass Beziehungen zwar möglich waren, aber nicht bis zu dem Punkt, dass man sich sozusagen für immer bindet. Das war mein Männerbild. Interessanterweise, als Randnotiz, hatte ich in meinem leiblichen Vater, meinem Vater, der gar nicht so eine Fluchtgeschichte mitbringt, den gab es Gott sei Dank auch in meinem Leben, da hatte ich eigentlich ein ganz tolles Männervorbild. Ja, der ist bis heute, meine Eltern sind noch am Leben, die sind beide 90. Ich weiß nicht, was feiert man nach der Diamantenen, Eisernen, irgendwann. Also die sind ein Leben lang zusammengeblieben. Mhm. Ich hatte dann doch Eltern, die mir eigentlich eine lange Ehe vorgelebt haben. Und ich habe auch gespürt, dass die sich aufeinander verlassen haben. Also das war nicht so Show, sondern ich habe gespürt, da gibt es ein echtes Band. Und trotzdem habe ich mich jahrelang gefragt, wenn ich so tolles Vorbild habe, original mit den Eltern direkt vor meiner Nase, warum habe ich so ein Beziehungsproblem? Und das lag eben noch tiefer, noch eine Generation weiter davor, bei meiner Großmutter und dem Opa.
Wie kam das Thema Transgenerationentrauma in dein Leben?
Dass ich da überhaupt erst aufmerksam geworden bin. Ich habe dann all das, was ich jetzt beschrieben habe, nur gespürt und mir zusammengereimt und habe dann aber wirklich mich ganz aktiv damit beschäftigt. Ich habe nach diesen Themen gesucht. Tatsächlich habe ich keine Therapie in dieser Form genutzt, sondern ich habe Bücher gelesen, ich habe mit Menschen gesprochen, mit Freundinnen, wo ich das Gefühl hatte, dass die vielleicht eine ähnliche Geschichte haben, auch ähnliche Beziehungsprobleme. Und hatte dann auch tatsächlich das, was auch die Enkelin im Buch erlebt, so eine Tokophobie, so eine Angst vor Schwangerschaft. Ich habe mich zum Beispiel im Falle meines Kindes für das Kind entschieden, aber ich habe trotzdem die ganze Zeit, glaube ich, sehr lange gebraucht, um mich in meiner Mutterrolle zu finden, in der Schwangerschaft. Und da kam einfach mal der klassische Fall, ich habe eine Freundin gefragt, ich habe gegoogelt, ich habe noch eine Ärztin befragt und bin über diesen Umweg, dass ich Gründe gesucht habe, warum das so komisch läuft in meinem Leben, bin ich dann auf das Thema transgenerative Traumata gestoßen, transgenerationale Traumata.
Ich staune. Also das Leben hat dich in mein Leben, wenn ich hier mal persönlich kurz werten darf, sicherlich auch nicht durch Zufall gekegelt. Denn was du nicht wissen kannst, meine Mutter ist gestorben vor 4 Wochen.
Okay.
Und meine Mutter hieß Erika.
Nein. Okay.
Und ich hatte so einen großen Respekt vor diesem Gespräch, weil ich schon, ich habe ja gesagt, ich musste das Buch, deinen schönen Roman in so kleinen Dosierungen hören. Mhm. Und ich spüre das auch jetzt, wenn wir reden oder auch bei Stellen im Buch. Also jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, ob man das sieht, mein Unterlid zuckt die ganze Zeit. Also das autonome Nervensystem ist in irgendeiner Form aktiviert. Und ich merke immer wieder, dass ich ein Kloß im Hals habe und dass Tränen kommen. Das heißt, etwas in mein, obwohl wir uns heute das erste Mal begegnen, fühlt sich vielleicht nicht so an, aber es ist so. Etwas in meinem Körper geht sehr stark in Resonanz mit deiner Geschichte. Das heißt, etwas in meinen Zellen, und das ist das Prinzip der Epigenetik, erinnert sich an etwas, was auch in deinen Zellen erinnert und was Einfluss hatte auf dein Leben. Und ich habe wirklich in Vorbereitung auf das Gespräch gedacht, Gott, ich kann ja auf keinen Fall sitzen und in Tränen ausbrechen, die denkt, ich spinne. Aber ich möchte das einfach teilen, weil das, was in mir passiert, das tragen wir alle in uns. Besonders den Schmerz dieser Frauen, dieser Generationen davor. Und ich habe mir nach dem Tod meiner Mutter das erste Mal, und da würde mich interessieren, wie deine Recherche war, weil das fragen sich natürlich ganz viele, ja, aber die sind alle tot und wie soll ich denn das rausfinden und ich kann mich nicht erinnern. Ich habe nach dem Tod meiner Mutter mir mal sehr genau die Fotos angeschaut von meiner Großmutter und auch von meiner Urgroßmutter. Und ich denke, meine Familie hatte einen anderen Background jetzt als deine, aber mir wurde irgendwann klar, dass das Narrativ, das meine Mutter von ihrer Mutter am Leben gehalten hat, nämlich dass das so eine lustige, lebensfrohe Frau war, überhaupt nicht passte zu den Fotos, die ich von dieser Frau gesehen habe. Auf den Fotos war die einfach sehr verhärmt, immer ernst, eine unglaubliche Schwere, wie du ja auch beobachten konntest bei den Frauen in deiner Familie. Die Hochzeitsfotos zwischen meiner Großmutter, die ich nicht mehr kennengelernt habe, und meinem Großvater sehen aus wie eine Beerdigung, ehrlich gesagt. Ja. Und ich dachte, also irgendwas stimmt hier vorne und hinten nicht. Und ich konnte aber das erste Mal auch diesen Schmerz und diese Last auf den Schultern meiner Vorfahrinnen sehen. Und merke jetzt gerade, das ist der aktuelle Punkt in meinem Leben, ich glaube, da geht's gerade weiter für mich. Und eine Freundin fragte mich dann, willst du dir das jetzt echt auch noch antun? Und dann habe ich zu ihr gesagt, ehrlich gesagt, es fühlt sich nicht so an, als hätte ich eine Alternative.
Ja.
Wie war das bei dir?
Das ist gut, wie du das jetzt auf den Punkt gebracht hast. Ich vergleiche das für mich wie diese Prozesse, die wir bei Trauer erleben. Ich meine, das hast du jetzt auch tatsächlich gerade erstmal wirklich eine Umarmung sozusagen hier. Wir sitzen mit Sesseln gegenüber. Wir können jetzt nicht übers Mikrofon drüber springen. Aber ich sage das deshalb, weil ich habe tatsächlich gerade Angst vor diesem Moment, den wir alle erleben als Kinder, wenn die Eltern gehen. Ne? Ich frage mich, was das auch wieder mit mir dann machen wird. Weil wir haben jetzt heute alle doch eine gute Beziehung. Und es gab auch eine Heilung zwischen meiner Mama und mir. Meine Mama ist ja eben noch am Leben. Da bin ich sehr dankbar dafür. Aber das sind Prozesse, wo wir durch müssen. Das ist wie ein Trauerprozess, wie schwerer Liebeskummer. Ich glaube, wir können uns da nicht drücken. Und das eine Stichwort, das hast du jetzt gerade gesagt, auch bei uns habe ich dann das Gefühl gehabt, da gibt es so Lebenslügen. Da wurde erzählt, was weiß ich, die haben sich immer nur geliebt und der Opa hat die Oma nie vergessen. Ne? Und in Wahrheit sind aber andere Dinge passiert. Und meine Mutter hat sich dann die Wahrheit auch so ein bisschen zurechtgeträumt, dass es andere Gründe gab, warum die Eltern nicht wieder zusammengefunden haben. Und das ist aber eben so gefährlich, weil wenn wir diesen Prozess nicht durchschreiten, auch wie du das jetzt gerade sicherlich machst oder noch machen wirst, dann kommen wir aus diesem Teufelskreis nicht raus. Du hast es auch in der Anmoderation gesagt. Dann geht das weiter. Und ich konnte schon sehen, wie sich Dinge im Grunde fast auch schon wieder bei meinem Sohn, ich habe einen Sohn, der ist 27 heute, schon wieder auch bei ihm andocken, wo der dann plötzlich Panikattacken kriegte mit 17, 18, wo ich nicht wusste, wo das herkam. Und wir müssen diese Kreise durchbrechen, auch wenn es lange dauert und ein Prozess ist, um da wirklich irgendwo einen Ausweg zu finden. Und die das nicht schaffen, ich sehe das ja eben leider an meiner Mama, die stecken da fest, ne? Und die hatten eben keine Therapie, die haben wenig oder in irgendwelchen Lebenslügen darüber gesprochen. Und sie erwischt es jetzt gerade nochmal im Alter besonders stark mit extremen Flashbacks.
Die sind täglich, bei meiner Mutter auch so tatsächlich.
Täglich, stündlich, viertelstündlich. Ja. Auch wenn ich die heute aufsuche. Der traurige Punkt oder vielleicht auch der berührende Punkt. Ich hatte dieses Buch gerade aufgeschrieben und beendet. Und da hat sich auch viel auf mündliche Tagebuchnotizen beim reinen Kriegsgeschehen auf meine Mama gestützt. Die hat mir da noch geholfen, bestimmte Kriegssituationen nochmal mir nachzuerzählen, damit ich die aufschreiben konnte. Und kaum war das Buch geschrieben, kann ich jetzt leider erleben oder sehe, wie meine Mama jetzt in einem doppelten Tempo in eine Demenz reinrutscht, als wäre es sozusagen jetzt getan. Und ich habe aber zum Glück, das ist der schöne Teil, noch erlebt, dass die diese Buchveröffentlichung jetzt gesehen hat, dass die mal reingelesen hat, obwohl sie dann schon so schlechte Augen jetzt hat. Aber es gibt ja auch ein Hörbuch, dann hat sie sich die Kopfhörer aufgesetzt. Und sie war glücklich. Sie war glücklich, dass man, wie bestimmt ganz viele in dieser Generation, die wir bald nicht mehr haben, dass das in irgendeiner Form festgehalten ist. Und zwar wirklich, damit die danach A, verstehen, was Kriege mit Menschen machen, B, vielleicht schneller einen Ausweg für sich finden und damit C, dann wirklich ihr eigenes Leben leben. Und das hat sie in hellen Momenten dann noch zu mir gesagt. Und da habe ich mich total drüber gefreut. Und das größte Kompliment war eigentlich, dass sie mir dann gesagt hat, Mädchen, ich habe jetzt nochmal diese Szene gelesen, wo du beschreibst, wie wir aufgebrochen sind, den Fluchtweg oder dies oder das, wo ich natürlich nicht dabei sein konnte damals, 1945. Und sie hat gesagt, das ist, als hättest du neben mir damals gestanden. Du hast es so aufgebrochen. Und das war dann das größte Kompliment. Und insofern halte ich das für wichtig, dass wir über solche Dinge sprechen. Und ich habe das deshalb so gerne jetzt veröffentlicht, weil, wie gesagt, das begleitet mich ein Leben. Ich hätte es auch schon vor 10 oder 20 Jahren machen können. Aber A, war mein Prozess da noch nicht so weit. Und B, finde ich es gerade ganz wichtig, weil ich gucke jetzt wieder in den Fernseher rein. Und auch meine Mama guckt in diesen Fernseher rein und wir sehen aktuelle Nachrichten und aktuelle Kriege, aktuelle Mütter mit Kindern. Und ich finde, das hat auch eine gesellschaftliche Dimension, über Traumata zu sprechen, weil wir müssen wissen, was hinter der Fassade von anderen Menschen unter Umständen steckt. Wir müssen erst mal 20 Meilen in den Sandalen des anderen gehen, damit wir ihn dann in Anführungszeichen wirklich beurteilen können. Wir sind viel zu schnell mit unseren Urteilen im Leben. Und denn wenn wir uns besser verstehen, können wir besser miteinander leben. Und ich glaube, das war nie so wichtig wie heute.
Vor allem ist das Faszinierende, jetzt betreten wir so ein bisschen den Bereich der Systemik, ja. Dass Transgenerationentraumata sich dann auflösen, wenn sie Würdigung erfahren. Also weil man immer fragt, ja, was mache ich denn dann? Würdige die Ahnen. Ja. Und bei meiner Mutter war es ähnlich. Die hat ja in meinem Buch auch noch ein Kapitel geschrieben mit dem Titel Wer sein Kind liebt, der züchtigt es. Und wie bei deiner Mutter, meine Mutter hat als Kind schwere körperliche Gewalt erfahren. Ihr Vater hat sie einfach geschlagen, beide Kinder. Mhm. Und auch mit teilweise wirklich sadistischem Ausmaß. Und das ist ihr in den letzten Wochen ihres Lebens auch nochmal richtig ins Bewusstsein geschossen. Und als sie damals das Kapitel geschrieben hatte, habe ich sie dreimal gefragt, bist du sicher, dass du das in dem Buch haben willst? Weil dann ist es in der Öffentlichkeit, dann ist es in der Welt, dann ist es nicht mehr unterm Teppich. Und sie hat dreimal gesagt, nein, sie ist sich sicher und sie möchte das jetzt raus. Und ich weiß heute, deswegen hat mich das gerade so berührt, was du über deine Mutter gesagt hast, weil ich finde, es ist ein wirklich ein heiliger Prozess, dass sie dann auch irgendwann gehen darf. Jetzt, wo das, genau wie es bei meiner Mutter war. Also sie hat das, all das, was sie über 80 Jahre in ihrer Seele verbuddelt hat, das einfach anzuerkennen, dass es mir passiert als Kind. Also nicht nur, es ist mir, Kathi, passiert, sondern dass sie das öffentlich anerkennen konnte, das, was ich als Kind erfahren habe, war einfach ganz, ganz, ganz schrecklich. Mhm. Und ich glaube, für das, was dann danach kommt, wenn wir diese Welt hier verlassen und über die Brücke gehen und in eine andere Ebene treten, ist es ganz essentiell, also für unsere Zeit hier auf Erden. Und
ich glaube, sonst wiederholen sich die Dinge auch immer, immer wieder, ne? Und auch gesellschaftlich siehst du ja, dass sich das dann auch immer und immer wieder wiederholt. Und weil du jetzt das von deiner Mama so gesagt hast, es ist ja auch so wichtig, dass wir wie soll ich das jetzt ausdrücken? Unsere Mütter verstehen, wir Frauen, und im besten Falle, wenn da vorher eine konfliktreiche Beziehung war, das ist ja doch sehr oft auch, dass wir mit unseren Müttern hadern, ganz anders werden wollen. Ich wollte mich da ja auch abspalten, ich wollte ganz anders werden, ich habe mich dagegen gestemmt. Nur der Gag ist am Ende des Tages, wenn ich meine Mama nicht so annehmen kann, wie sie ist, kann ich auch mich nicht annehmen. Das ist ein Teil meines Frauseins. Und dieser Teil des Frauseins, der hat mir da über lange Zeit gefehlt. Die habe ich tatsächlich ersetzt mit Männlichkeit im Sinne von doppelt und dreifach im Job powern und auch wie ein Kerl den ganzen Tag sein Ding machen, aber die weiblichen Seiten und auch die weichen Seiten zeigen, das habe ich mir dann teilweise verboten. Und insofern ist Auseinandersetzen mit der eigenen Geschichte, mit den Wurzeln, im schönsten Falle auch so eine Art Versöhnung mit unseren Eltern, selbst wenn Schlimmes passiert ist, wenn die uns sehr verletzt haben, ist ja letzten Endes etwas, was wir auch für uns tun und dass wir auch ein vollständiges eigenes Leben führen können.
Also das Verhältnis zwischen meiner Mutter und mir war das Leben lang schwer. Meine Mutter war eine schwierige Person mit sehr, sehr starken narzisstischen Zügen. Aber rund um das Buch hat sich unser Verhältnis verbessert. Also auch die Möglichkeit, dass wir uns zum ersten Mal eigentlich als erwachsene Frauen begegnen konnten. Also ich kam raus aus meiner kindlichen Erwartungshaltung, eine Mutter zu haben, die mich endlich lieb hat. Sie konnte es nicht, sie konnte es bis zum Schluss nicht. Und sie mich aber auch entlassen hat aus ihrer Sichtweise, dass ich immer 3 Jahre alt sein muss und immer ihr zur Verfügung stehe. So, und dann konnten wir uns als erwachsene Frauen begegnen, die gegenseitig die Wunden der anderen anerkannt haben und gesehen haben. Und ich war die letzten 24 Stunden bei ihr, bis sie gegangen ist. Da war dann tatsächlich nur noch Liebe.
Ja, Liebe ist für mich sowieso die wichtigste und die größte und die stärkste Kraft auf dieser Welt. Und deswegen war es mir auch wichtig, trotz der Schwere des Themas ein Buch zu schreiben, auf dem hinten auf dem Klappentext draufsteht, wie weit gehst du für die Liebe, wie weit gehst du für ein Versprechen, und die Liebe im Raum, im Buch auch einen großen Raum einnimmt, weil ich finde, das ist das Einzige, wofür es sich lohnt zu leben und die uns auch überlebt. Zunächst, wenn wir gehen oder diese Brücke beschreiten, was du vorhin so schön gesagt hast. Und es gibt so wenig, worauf es ankommt im Leben. Aber das ist unbedingt eine. Und tatsächlich ist das auch mein persönliches Fazit nach der eigenen Spurensuche, auch nach dem Schreiben. Und ich habe es, glaube ich, auch ins Buch mit reingeschrieben. Obwohl die Frauen vor mir so ein heftiges Schicksal hatten und damit auch gehadert haben und es lange und lange mit sich rumschleppten, mir weitergegeben haben und so viel Ängste vorher auch in meinem Leben waren, habe ich jetzt als Fazit doch gelernt, endlich gelernt durch die Geschichte der beiden, dass es im Leben wichtig ist, dass ich das Glück wage, selbst wenn das Risiko besteht, dass ich es wieder hergeben muss. Mhm. Und das ist für mich, das klingt so einfach, die größte Erkenntnis des Jahrhunderts, nachdem ich nun auch schon ein halbes Jahrhundert alt bin. Und tatsächlich achte ich darauf mittlerweile.
Mhm. Was hat sich noch verändert durch die Bewusstwerdung und auch die Würdigung der Torturen, die deine Großmutter und deine Mutter haben über sich ergehen lassen?
Ja, all da, wo die Baustellen waren, hat sich was verändert. Das heißt, ich habe also erstmal dem Großvater, der da immer so ein Feindbild in meinem Kopf war und ein Symbolbild für Männer, denen man nicht vertrauen kann, dem habe ich vergeben, obwohl das nicht meine Aufgabe war, aber ich habe mit dem, also ich sehe den heute in einem anderen Licht, weil ich bin auch in seine Geschichte reingetaucht, wo seine Ängste herkamen, warum er bestimmte Entscheidungen in seinem Leben später so getroffen hat, was er an der Front erlebt hat, wie seine Kindheit war, was da los war. Das heißt, da habe ich auch nochmal versucht, erstmal diese berühmten 20 Meilen in seinen Sandalen zu gehen, bevor ich ihn jetzt komplett verurteile. Den sehe ich heute anders. Ich habe besser verstanden, warum meine Mama so geworden ist, wie sie ist. Ich weiß noch, als Kind habe ich immer so das Gefühl gehabt, ich bin anders, beziehungsweise meine Familie ist anders als andere, weil bei uns war vieles anders. Ich konnte nicht einfach eine Freundin mit nach Hause bringen zum Spielen oder einfach einen Geburtstag feiern, weil all das hätte eine große Kraftanstrengung für meine Mutter bedeutet. Und sie hat mir dann immer das Gefühl gegeben, dass ich sie damit überfordere und dass sie wieder in diese seltsamen Zustände geht, mit diesem ernsten Gesichtsausdruck und dieser Abwesenheit. Und das habe ich dann immer vermieden. Und heute verstehe ich, warum das bei ihr so ist. Und wir haben eine noch schönere Beziehung jetzt mittlerweile. Und das ist auch sehr, sehr wichtig, weil ich habe mich dann vor einiger Zeit entschieden, auch die offizielle Pflege für meine Eltern zu übernehmen und kümmere mich da jetzt um die beiden, beide 90, auch mit Krankheiten. Und da ist es extrem wichtig, dass du das Thema für dich geklärt hast. Und es ist ja auch tatsächlich so, dass die meisten Menschen heutzutage zu Hause gepflegt werden von Kindern oder von Angehörigen. Und da kommt nochmal eine Riesenbaustelle, wenn das vorher nicht geklärt ist. Denn in solchen kritischen Situationen, Pflegesituationen, die dann ohnehin überfordernd sind, wenn du da noch den ganzen Rucksack hast und plötzlich dir gegenseitig nochmal Sachen vorwirfst, die in der Kindheit passiert sind oder in der Jugend, dann wird es richtig verrückt. Und zum Glück habe ich sozusagen kurz vorher diese Kurve gekriegt und habe mich dann in den Altersabschnitt begeben, wo ich jetzt die Pflege meiner Eltern übernehme und mache das sehr gern. Und es ist auch anstrengend, aber nochmal so ein liebevoller Akt zwischen uns. Ich habe bemerkt, dass es meinem Kind besser geht. Mhm. Dass ich dadurch, dass ich jetzt freier geworden bin, belaste ich den scheinbar auch unbewusst. Ja, ich sag nochmal das Wort, scheinbar auch nicht mehr so. Der geht seinen Weg, der hat jetzt ein Studium in Amerika. Vorher hat er immer das Gefühl gehabt, der muss noch in der Nähe sein für irgendwas, wenn er gebraucht wird. Das heißt, auch da konnte ein tolles Loslassen stattfinden, mhm, was vielleicht vorher nicht so gewesen wäre. Ich habe tatsächlich mein berufliches Feld, das habe ich nochmal anders aufgestellt. Ich arbeite weniger in den Medien, nur noch bestimmte Aufgaben. Ich übernehme nicht mehr jede Aufgabe. Ich habe mir andere Baustellen geschaffen, im positiven Sinne, andere Projekte, wo ich eine Ergänzung zu meiner Medienarbeit habe, die zwar immer mein Traumberuf war und ich immer noch sehr, sehr gern mache, die aber dennoch eher an der Oberfläche stattfindet. Eine Welt, in der sehr viel Oberflächlichkeit ist. Und ich durfte jetzt noch mal was finden, wo ich jetzt für mich das Gefühl habe, da kommt noch so was Sinnstiftendes dazu. Und die beiden Komponenten, die passen ganz gut zu mir. Da habe ich das Gefühl, ich bin da jetzt ausbalanciert. Der sensible Teil, der sich gerne um andere Menschen kümmert und gerne so wie jetzt, das finde ich so toll jetzt gerade mit dir, tiefe, längere Gespräche führt, wo man sich wirklich für den anderen interessiert und wirklich Zeit hat, sich zuzuhören, versus Medien 1,30, ja, ein kurzes Gespräch in 1,30 muss das rum sein. Und das ergänzt sich gerade ganz gut. Und deshalb bin ich dann auch nochmal in so einer Ausbildung und habe dann ehrenamtliche Seelsorge gemacht und kombiniere beides. Und damit fühle ich mich jetzt wohler. Und letztes PS, auch der Freundeskreis hat sich sehr verändert bei mir in den letzten Jahren. Der hat sich fast komplett ausgetauscht. Die Lebensfreundin hatte ich ja leider schon verloren, die ich mein Leben lang kannte. Die habe ich auf dem letzten Weg begleitet. Da sind jetzt eigentlich noch so 1,5 Frauen übrig geblieben, die ich aus meiner Schulzeit kenne. Ansonsten hat sich mein Freundeskreis komplett gedreht und ich fühle mich wirklich viel wohler. Und das liegt natürlich auch an mir. Ich kann heute besser Nein sagen, mich abgrenzen und auch mal auf mich gucken und nicht nur überlegen, geht's dem anderen gut oder was erwartet der gerade von mir?
Mhm. Diese Erfahrung kann ich nur zu 100% teilen und unterschreiben. Also es gibt ja, wie gesagt, sehr viele Parallelen.
Deswegen haben wir uns heute wahrscheinlich gefunden.
Ja, ja. Was in mir auch so total in Resonanz geht, das will ich so kurz vor Schluss gerne doch nochmal kurz beleuchten, weil ich glaube, dass das ganz viele Frauen betrifft und ich habe den Aspekt so noch nie wahrgenommen oder noch nie bemerkt. Du hast vorhin irgendwann in einem Nebensatz gesagt, dass deine weiblichen Anteile, deine weibliche Seite gar nicht integriert war und du im Grunde genommen gearbeitet und geschuftet hast wie ein Kerl. Hm. Und wenn wir jetzt nochmal den Zeitsprung zurückmachen in das Jahr 1945 und die Jahre, die danach folgten, waren unsere Großmütter natürlich dazu gezwungen, zu arbeiten wie die Kerle und anzupacken wie die Kerle. Das geht extrem in Resonanz mit mir auf körperlicher Ebene, denn da habe ich auch noch eine offene Baustelle.
Glaubst du, die mussten dadurch härter werden? Oder?
Ich glaube, die sind ganz automatisch härter geworden.
Ja. Ich hatte jetzt gerade eine Lesung, da haben das die Frauen auch erzählt von ihren Müttern, dass die hart waren oder dass die wenig gesprochen haben. Und so die berühmten Sätze, stell dich nicht so an, wurden dann auch in der Erziehung weitergegeben.
Genau.
Und das ist schon verrückt.
Und es kommt ja noch was dazu, also das Thema ist ja, wir könnten hier die nächsten 9 Stunden sitzen und darüber sprechen.
Ja.
Wenn man dann auch noch die Ideologie der einer Johanna Hara mit dazu nimmt, die deutsche Frau und ihr Kind, eines der Erziehungsbücher der sogenannten unter Adolf Hitler, da hat man, wie ich ja schon anfangs gesagt habe, wirklich nicht mehr viele Fragen. Und ich habe die Mutter meiner Mutter nie kennengelernt. Mhm. Ich denke, dass meine Mutter, von der ich jetzt auch ein Bild als Kind bei mir zu Hause aufgestellt habe, einfach auch um dieses Kind zu würdigen, das sie war.
Deine Mama als Kind.
Genau,
als
meine Mutter als Kind. Mhm. Die Mutter meines Vaters war einfach eine einfach eine taffe, kalte Frau. Also für uns Kinder, die war zu uns Kindern nicht garstig, im Gegenteil, die war nett, aber ich kann jetzt nicht sagen, dass das eine warmherzige Person war. Und ich glaube, dass meine Mutter in Bezug auf ihre Mutter, meine Mutter war einfach ein unendlich sensibles Kind, das schwere Gewalt erfahren hat. Und mein Vater hat mir irgendwann mal erzählt, es war das einzige tiefgründige Gespräch, das ich mit meinem Vater auf einer Autofahrt von München nach Regensburg führen konnte, dass mein Großvater, also der Vater meiner Mutter, in der Ehe eine Zweitfrau hatte in den 50er und 60er Jahren.
Okay.
Was zu dieser Zeit wohl auch nicht außergewöhnlich gewesen sein muss.
Also alle wussten darüber Bescheid.
Die ist mit in Urlaub gefahren.
Ach, okay.
Und meine Großmutter hat es praktisch schweigend ertragen.
Ertragen ist so ein Schlüsselwort, ne?
Und das ist, ich glaube, Schweigen und Ertragen, das sind wirklich so zwei Begriffe oder Schlüsselwörter, wie du sagst. Mhm. Da dürfen wir in uns selber mal ein bisschen nachforschen, ob sich da etwas wiederholt. Also ich bei mir auf jeden Fall. Ich habe oft schweigend auch ertragen.
Ja, ich auch. Ja. Aber
auch in Beziehungen.
Ich kann, glaube ich, jetzt sagen, dass die Zeit bei mir vorbei ist, beziehungsweise, das klingt immer so endgültig, ich achte da jetzt sehr drauf. Ich bin da doch aufmerksamer mit mir selber geworden und ich glaube, das ist das Wichtige. Und da braucht auch keiner Angst haben vor langwierigen, komplizierten Aufgaben. Wie hast du vorhin gesagt, die Versöhnung, das macht gleich so einen Druck, ne?
Ja.
Dass man da große Dinge aufarbeiten muss. Erstmal vielleicht wirklich damit anfangen, wenn man noch Menschen hat in der Familie, wo man offene Fragen hat, reden, verstehen und vielleicht einfach ein kleines bisschen mehr auf sich achten im Alltag. Und auch, wenn es Frauen sind, die sich jetzt in unserer Geschichte wiedererkennen, sich öfter mal fragen, wie geht's mir eigentlich?
Ja.
Und ich finde, das hat wieder auch am Ende des ganzen Themas auch einen großen gesellschaftlichen und politischen Aspekt. Denn nur wenn wir auf uns Acht geben und wenn wir, um mal das Bild zu benutzen, auf einem sicheren Grund stehen innerlich, nur dann habe ich doch auch, wie bei so einem italienischen Überlaufbrunnen, die erste Schale muss doch erstmal voll sein, um abzugeben, nur dann habe ich doch die Möglichkeit, empathisch mit anderen zu sein, für andere auch da zu sein, keine so schlimme Angst vor einer Neuerung oder vor was Fremden zu haben, weil ich ruhe ja in mir, theoretisch. Ja? Ich habe ja meinen sicheren Grund. Solange ich das aber nicht habe, sind wir auch als Gesellschaft ganz schön gefährdet, dass wir ermüden, was Empathie angeht. Und insofern ist das Thema für mich hochspannend, lange Zeit gewesen, schon immer, aber auch hochaktuell.
Hm. Hattest du den Begriff Cycle Breaker gehört?
Ja.
Yeah.
Ja.
Und genau. Bist du einer?
Ich sag mal ja.
Ja, Halleluja, ich auch. Wir brauchen mehr Cycle Breaker, ihr Lieben. Und scheinbar scheint das ja auch die Aufgabe von uns Frauen zu sein. Ich kenne zumindest mehr Frauen, die den Cycle breaken als Männer. Noch.
Man sagt ja uns Frauen nach, dass wir doch mal öfter in uns reinhören, vielleicht als der Mann. Beziehungsweise die Männer können sich aber, glaube ich, ganz gut auch beschützen. Ne? Die sagen auch gerne mal ihre Grenze. Ich bleibe jetzt lieber auf dem Sofa liegen, wenn sie einen langen Arbeitstag hatten. Und man sagt uns Frauen ja auch nach, dass wir ein Stückchen noch öfter lesen, ne? Und auch gerne uns mit solcher Literatur beschäftigen und uns da ein bisschen schlau machen. Und dann ist es eben unsere Aufgabe. Und ich freue mich aber, dass in den Lesungen, die ich gerade habe, auch junge Frauen drin sitzen, die auch mit dem Thema eigentlich gar nichts zu tun haben, die vielleicht auch erst 24 sind und die noch nicht mal irgendeine Kriegsgroßmutter haben und die mir dann aber sagen, du, trotzdem spielt dieses Wurzelthema bei mir eine Rolle. Wer bin ich? Wo sind meine Wurzeln? Wo komme ich her? Die eine hat gesagt, du, ich habe so ein Adoptionsthema. Mir fehlt auf der Landkarte praktisch die ganze Riege der Verwandtschaft, die eigentlich jetzt hinter mir steht in meinem Rücken. Das fehlt mir. Ich weiß nicht, wo ich herkomme. Und das ist eben, glaube ich, ein Problem, weil wir müssen irgendwie die Vergangenheit kennen, um wirklich nach vorne zu gehen und unsere Zukunft zu haben.
Und der Körper erinnert sich daran.
Und der Körper erinnert sich, der ist ja schlau, ne? Der weiß das. Mhm. Nur wir wissen es manchmal nicht.
Hast du Aufstellungsarbeit gemacht?
Habe ich auch. Und tatsächlich war das auch, weil du mich vorhin nach meinem Prozess gefragt hast, nach den Steinchen, den Wegweisern, da war kurz ein Moment, wo das Thema plötzlich zum ersten Mal auf dem Tisch lag, bei der Aufstellung, meine Großmutter ist angeblich vergewaltigt worden. Ja, ist jetzt heftig zum Schluss hier, aber das lag plötzlich auf dem Tisch und ich habe im Brustton der Überzeugung gesagt, darüber weiß ich nicht, das kann nicht sein, darüber wurde bei uns nie gesprochen, das kann nicht sein. Und das hat mich körperlich total berührt und ich musste sofort heulen, wie du das vorhin gesagt hast, da ist was in Resonanz gegangen. Und das habe ich mir gemerkt und habe ich gedacht, Peggy, da musst du mal recherchieren.
Mhm.
Also der Körper hat mir gezeigt, da ist eine Wahrheit.
Mhm. Also ich werde jetzt im Juni bei meiner Therapeutin, bei der ich aktuell aufgrund der vielen Ereignisse in meinem Leben in den letzten 9 Monaten dankenswerterweise wieder untergekommen bin, bei der werde ich jetzt eine Aufstellung machen im Juni. Ich werde hier wahrscheinlich im Podcast berichten, weil ich glaube, dass ich habe wieder Themen mit der linken Körperseite, so Schmerzphänomene ohne Diagnose und so. Und da glaube ich tatsächlich auch was Transgenerationales. Das werden wir jetzt mal aufstellen. Und dann werde ich berichten.
Dann berichtest du.
Genau.
Bin gespannt.
Liebe Peggy, Bis ans Meer, dein Erstlingsroman. Den Link zu Peggys Arbeit, zu deinem Podcast, zu deiner Internetseite, zu allem, was du tust, findet ihr wie immer in den Shownotes. Und ich packe euch noch ein paar Bücher, vielleicht zusätzlich zu dem Thema, gern dazu. Schon oft erwähnt in diesem Podcast, jeder, der sich dafür interessiert, sollte Mark Wolin gelesen haben. Dieser Schmerz ist nicht meiner. Wolfszeit finde ich ein super Buch, einfach um mehr zu verstehen über unsere Großmütter und unsere Mütter dann als Kinder, was die so überstanden haben. Hast du noch sonst irgendwelche Buchtipps, die dir besonders geholfen haben?
Ich muss sagen, einfach mal bei Kathi hier in die Podcast-Reihe reinhören und die Frau sich anhören. Du sagst mir nochmal den Vornamen, ich vergesse immer den Vornamen. Die Weisheit im Trauma.
Anouk Bindels.
Fand ich ganz toll, auch ja. Das Gespräch. Also wer mal Lust hat auf Audio, dann da mal reinhören zum Thema.
Packe ich auch in die Shownotes. Liebe Peggy, ich danke dir für deinen Besuch. Ich hoffe, es war nicht unser letztes Gespräch.
Hoffe ich auch. Das war so schön, ich könnte jetzt weitermachen.
Ja, ich freue mich, dass wir verbunden sind. Alles Gute.
Danke dir.
Und zum Schluss größtes Dankeschön an euch, ihr Lieben, dass ihr diesen Podcast weiterhin teilt und ihn in die Welt schickt. Wenn ihr Lust habt, dann lasst mir doch bitte ein Abo da auf der Plattform, auf der ihr Get Happy hört. Damit helft ihr mir, ein bisschen mehr in die Sichtbarkeit zu kommen. Und wenn ihr Lust habt, kommt auch mal auf meine Internetseite und abonniert meinen kostenlosen Newsletter. Ich spam euch auch nicht voll, ich verspreche es. Ich teile da in unregelmäßigen Abständen einfach persönliche Gedanken zur aktuellen Zeit. Also eigentlich mehr ein Blog als Newsletter und ich stecke da sehr viel Liebe und Aufmerksamkeit rein. Also ich freue mich. Nächsten Freitag geht es weiter. Dann freue ich mich zum 4. Mal auf Alexandra Schack. Alexandra und ich besprechen ein mega tolles Thema, wie ich finde. Nämlich Glaubenssätze über Geld. Was wir alles so für einen Quatsch im Unterbewusstsein haben. Was wir über Geld denken. Was für negative Verknüpfungen wir alle irgendwie mit Geld in unserem Unterbewusstsein vor uns hindümpeln haben. Wirklich unglaublich. Welche das sind und vor allem, wie wir da rauskommen, darüber sprechen wir nächsten Freitag. Ich freue mich, dass wir verbunden sind. Bleibt bis dahin wie immer zuversichtlich. Bitte bleibt gesund und wenn es geht, stets neugierig. Tschüss.
Get happy. Bewusster leben. Zufriedener sein. Von und mit Kathi Kleff.